Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich uns allen. Sollen wir mehr Quote wagen? Darüber möchte ich heute diskutieren mit Ihnen, den Hörerinnen und den Hörern und mit meinen Gästen. Und wenn Sie wahrscheinlich das Wort Quote hören, dann fällt Ihnen die Frauenquote ein. Vielleicht, dass die CDU sich eine geben will. Vielleicht denken Sie auch an das gekippte Paritätgesetz in Thüringen. Wir wollen all das durchaus besprechen, aber wir wollen auch noch viel weiter denken. Unsere Gesellschaft ist ja noch viel, viel vielfältiger. Junge, Alte, es gibt welche mit Eltern, die hier geboren sind, Eltern, die woanders geboren sind, aus dem Osten, aus dem Westen. Wir haben Menschen mit Behinderung, wir haben Menschen ohne Behinderung. Es gibt Leute mit Abitur, mit Hauptschulabschluss, welche, die auf dem Land leben, welche in der Stadt leben. Sie merken schon, bunt ist Deutschland. Wie stellen wir aber sicher, dass alle Gruppen auch mitreden können in unserem Land, dass alle an der Gesellschaft teilhaben, sich einbringen, mitgestalten können. Wenn wir in unsere Parlamente gucken, dann sehen wir, das ist nicht mal bei den Frauen gegeben, ihrem gesellschaftlichen Anteil gemäß, geschweige denn, was die anderen Gruppen angeht, in unseren Chefetagen ist es auch bekanntlich recht uniform. So, wie lässt sich das ändern? Mit einer Quote vielleicht, mit vielen verschiedenen Quoten, rufen Sie an. Sagen Sie, was Sie darüber denken, welche Erfahrungen Sie haben unter der 0800 2254 2254 erreichen Sie unsere Sendung oder schreiben Sie eine E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sind in Ihrem Betrieb zum Beispiel Frauen ausreichend in Leitungspositionen vertreten? Wie kam es denn dazu? Oder haben Sie Abgeordnete mit Migrationshintergrund in Ihrem Wahlkreis? Während Sie anrufen, stelle ich Ihnen mal meine Gäste vor. Die sind heute von zu Hause zugeschaltet. Stefanie Lohaus, die Publizistin, beschäftigt sich seit langen Zeiten mit der Frage der Gleichstellung von Frauen und Männern. Unter anderem ist sie Mitbegründerin, Herausgeberin der feministischen Zeitschrift Missy Magazin. Und seit 2019 ist sie auch in der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin. Schönen guten Tag, Frau Lohaus.
Guten Morgen wünsche ich.
Und Aladin El Mafaalani, er ist Professor für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück und er ist Beauftragter des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen. Ich grüße Sie, Herr El Mafaalani.
Ja, guten Morgen auch von mir, hallo.
Schönen guten Morgen nach Dortmund. Frau Lohaus, fangen wir mal mit Ihnen an. Für was steht eigentlich Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, EAF, abgekürzt?
Genau, Sie haben es ja gerade schon genannt. Unser ausgesprochener Name ist ziemlich lang und deswegen kürzen wir ihn auch ab. Wir sind eine Organisation, die sich schon in den 90ern gegründet hat, um eben ja, den Anteil von Frauen erstmal in Politik, Wirtschaft, aber auch Wissenschaft zu erhöhen und zu schauen, wo liegen da überhaupt Hinderungsgründe. Mhm. Und in den letzten, oder die Entwicklung ist aber diejenige, dass wir uns tatsächlich mittlerweile um alle Dimensionen von Vielfalt sozusagen kümmern. Also nicht mehr nur um die Frauen. Aber der Name ist geblieben.
Also genau das, was wir hier in der Sendung eigentlich auch abbilden wollen, bilden Sie inzwischen auch ab, wenn man jetzt mal den Namen ausnimmt.
Genau, genau. Okay. Und das Besondere ist eben, dass wir überparteilich sind und eben ja sehr offen dadurch arbeiten können in alle möglichen Richtungen.
Frau Lohaus, was ist denn Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie in dieser Woche gehört haben, Thüringen, also das Verfassungsgericht, kippt das Paritätgesetz, also das Gesetz, das alle thüringischen Parteien zu einem Reißverschlussverfahren für Frauen und Männer in der Aufstellung von Wahllisten verpflichten wollte. Was dachten Sie da?
Ja, also Parität ist tatsächlich eines der Kernthemen der EAF auch. Politische Parität hat eine große Expertise, haben wir da. Und dementsprechend hat uns das nicht verwundert, ja, weil wir wissen, dass es große Widerstände gibt und dass eben genau momentan ausgefochten wird, inwiefern der Gleichheitsgrundsatz, der im Grundgesetz der Bundesrepublik, aber auch in den einzelnen Ländergesetzen verankert ist, eben dazu berechtigt, in die Parteienfreiheit oder die Wahlfreiheit, Wahlrechtsgrundsätze einzugreifen. Und das war ganz interessant, weil tatsächlich wurde ja in dem Urteil, wenn man sich das genau anguckt, auch nicht gesagt, dass es nicht möglich sei. Es wurden andere Gründe angeführt. Und in dem Sinne sind wir gar nicht so negativ gestimmt. Es gab ja auch dieses Sondervotum von
es waren nicht alle einer Meinung,
der Verfassungsrichterin, genau. Und wir gehen davon aus, dass das weitergeht, hoffen das auch, dass das eben dann vor dem Bundesverfassungsgericht endgültig auch geklärt wird.
Dann sagen Sie uns
da eigentlich recht zuversichtlich.
Zuversichtlich, weil Sie auch für Frauenquoten sind. Warum sind Sie für Frauenquoten?
Naja, ich finde, man muss differenziert schauen, weil tatsächlich sind Quoten ein Instrument zur wirksamen Bekämpfung von Diskriminierung. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, merken Sie. Und sie sind natürlich ein relativ hartes Instrument, ne? Aber sie sind eben auch wirksam. Und tatsächlich merken wir, also zum Beispiel jetzt in Parteien, die sich strenge Quotenregelungen geben, wie die Grünen, dass die auch einen ganz anderen Frauenanteil haben, teilweise sogar über 50% in den Parlamenten und eben auch eine andere Parteikultur. Und dass das wiederum auch dazu führt, dass Frauen sich von Politik mehr angesprochen fühlen. Mhm. Ne? Also Parteien mit mehr Quoten haben eben auch mehr weibliche Mitglieder.
Also dann auch gleich der Vorbildcharakter, der da quasi dann greift, wenn mehr überhaupt erstmal auf der Bühne stehen. Herr El Mafalani, das mit dem Vorbildcharakter, das ist vielleicht, huch, steht das Telefon noch?
Alles gut.
Okay. Ich dachte, da sei irgendwas umgefallen zu Hause. Herr Elmer Feierlein, Sie hatte ich gerade angesprochen. Dieser Vorbildcharakter, der jetzt eben so ein bisschen als ein Grund auch dafür genannt wurde, warum eine Quote eigentlich gut ist. Sollen erstmal welche da sein, damit sich andere dran orientieren? Können wir ja gleich mal ausweiten, eben nicht nur auf Frauen. Wenn man einen anderen Blickwinkel haben möchte in unserem Land, der kann nur eingebracht werden, wenn diejenigen, die aufgrund ihres Lebens anders ticken, den auch tatsächlich einbringen können. Sind Sie also für eine Quote, beispielsweise für Menschen mit Migrationshintergrund?
Ja, das ist schon direkt eine sehr komplexe Frage.
Ja.
Ich würde sie mal so beantworten, ich wäre dafür, dass man alles versucht, die Repräsentanz von Menschen, also auch den Vorbildcharakter zu nutzen und in Richtung gleiche Chancen, und zwar reale gleiche Chancen, also erkennbare gleiche Chancen und nicht rein theoretische, in irgendeiner Form weiter zu verfolgen und umzusetzen. Das Problem bei einer Quote ist, wenn Sie jetzt Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen oder vielleicht sogar Arbeiterkinder, mein Kollege Michael Hartmann spricht ja dafür, dass auch Arbeiterkinderquoten da sein sollten, dann sieht man erst, wie in Anführungsstrichen leicht, also in doppelten Anführungsstrichen leicht man es hat bei der Frauenquote, die tatsächlich am ehesten umsetzbar wäre. Denn Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung. Frauen sind in ganz Deutschland in etwa die Hälfte der Bevölkerung. Das heißt, überall hätten wir ungefähr, was Männer und Frauen angeht, eine Situation, in der Parität möglich wäre. Auch in allen Altersklassen, an allen Wohnorten, hatte ich gerade schon gesagt, und mittlerweile auch auf allen Qualifikationsstufen. Zumindest bei den jüngeren Jahrgängen sind ja Frauen eher besser qualifiziert. Das heißt, da gibt es noch viele Probleme, gerade rechtliche, aber zumindest sind die Rahmenbedingungen gegeben. Bei Menschen mit Migrationshintergrund möchte ich Ihnen nur ein Beispiel sagen. So eine Stadt wie Frankfurt am Main hat schon über 50% Menschen mit Migrationshintergrund und bei den Jüngeren sogar wesentlich mehr. Also gerade bei Schülern sind wir da bei über 60, eher bei 70%. Mhm. In vielen Kreisen, wo es ja auch Unternehmen gibt oder auch Parteien, haben wir aber nur 10-15%. Das heißt, es ist unheimlich ungleich verteilt. Und wenn Sie jetzt eine Quote einführen wollen, worauf soll die sich beziehen? Auf den Anteil in der jeweiligen Stadt, auf den Anteil in der jeweiligen Altersklasse in der jeweiligen Stadt. Das könnte man jetzt immer weiter so fortsetzen. Bei Arbeiterkindern ganz genau, die sind nicht gleich verteilt in ganz Deutschland. Und das ist alleine schon ein echt grundlegendes Problem. Das andere Problem ist, nur um es nochmal ein bisschen komplexer zu machen, ist, woran bemesse ich das? Also nehmen wir Menschen mit Migrationshintergrund nach dem Statistischen Bundesamt. Da würde ich Jugendsprache nehmen, um zu sensibilisieren dafür, dass das auch nicht die optimale Definition ist. Denn in der Jugendsprache hat sich etabliert, dass man von Migrationshintergrund und von Migrationsvordergrund spricht. Das heißt, Migrationshintergrund ist dann gegeben, wenn man den Migrationshintergrund nicht sieht und nicht hört. Mhm. Zum Beispiel bei jemandem, der eine dänische Mutter hat und einen deutschen Vater. Und ein Migrationsvordergrund ist dann gegeben bei Jugendlichen, wenn man den Migrationshintergrund sieht. Also wenn der Migrationshintergrund im Vordergrund steht. Damit zeigen Jugendliche schon an, das ist tatsächlich ein Begriff, der in den letzten Jahren in der Jugendsprache sich zunehmend etabliert, dass diese Kategorie wenig hilfreich ist, gerade wenn man Minderheiten, ethnische Minderheiten, Hautfarbe und abbilden möchte. Und welche Definition nehmen Sie dann nun? Ja. Und bei Arbeiterkindern genau das gleiche Spiel. Wenn Ihnen reicht, dass jemand keine Eltern hat, die Akademiker sind, dann werden die Kinder von Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer benachteiligt und würden auch unter die Quotenregelung fallen. Also ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weitersprechen.
Ich
es ist unheimlich komplex.
Ich glaube,
die Ziele, die damit verbunden sind, die teile ich komplett. Aber
die Umsetzung
ich bin dafür, das nicht zu früh zu machen. Denn je früher man das macht, desto kontroverser und diffuser werden die Diskussionen darum.
Also ein breites Spektrum, was wir heute hier in diesen 2 Stunden abbilden wollen. Aladin El Mafalani und Stefanie Lohaus sind mit dabei. Für gesellschaftliche Vielfalt und Teilhabe, mehr Quotenwagen ist unsere Frage unter der 0800 2254 2254. Und die hat gewählt Ines Schönfelder. Frau Schönfelder, ich grüße Sie.
Hallo.
Schönen guten Morgen. Quoten, was denken Sie über das Wort Quoten?
Ja, ich bin für eine Väterquote.
Und wie soll die aussehen?
In dem Augenblick, wo ein Baby geboren wird, hat es in aller Regel auch einen Vater. Und wenn der jeden Tag 8 Stunden zur Arbeit verschwindet, dann braucht sich der Arbeitgeber keine Gedanken darum zu machen, wenn er einen jungen Mann einstellt, ob der ihm möglicherweise in der Familiengründungsphase wegen Kindern ausfällt. Bei Frauen ist das der Fall und das ist meistens dann auch ja der Grund für den Karriereknick. Außerdem ist sowohl in der Politik als auch in den Führungsebenen in den größeren Unternehmen eingerissen, dass man samstags morgens sich gemeinsam zum Geschäftsbrunch trifft, dass man noch Sitzungen abends bis 21 Uhr und darüber hinaus hat, was natürlich wenig familienfreundlich ist und was nach augenblicklicher Regelung Männer natürlich ganz entspannt wahrnehmen können, egal ob sie Väter sind oder nicht, weil zu Hause ist ja Mutti.
Jetzt habe ich noch nicht verstanden, wie Ihre Väterquote funktionieren soll. Also eine Begrenzung auf Väter oder soll das nicht eher eine Mütterquote sein? Oder wie funktioniert Ihre Väterquote?
Wer ein Kind hat, soll sich auch um das Kind kümmern und zwar zu gleichen Teilen. Damit sind Frauen ein Stück weit zeitlich freigestellt und können möglicherweise auch früher in einem gewissen Rahmen wieder anfangen zu arbeiten und Männer sind von daher gleich arbeitsmäßig mitbelastet, indem man weiß, wenn der ein Kind kriegt, fällt der genauso aus wie die Frau.
Ist das eine Quote, die man zu Hause in der Partnerschaft verhandelt oder ist das eine Quote, die irgendwie gesellschaftlich festgelegt werden soll?
Ich denke, die wird politisch entschieden werden müssen, so wie jetzt diese Kann-Regel ist. Wenn der Vater einen Monat übernimmt, dann kriegt die Familie insgesamt 2 Monate Elternzeit dazu, dass man grundsätzlich sagt, wo ein Kind ist, ist auch ein Vater und der Vater geht auf halbe Stelle, die Mutter geht auf halbe Stelle oder wie auch immer. Und dass man das tatsächlich politisch regelt als Richtlinie. Das ist sicherlich immer Familiensituationen gibt, die man in Einzelfällen möglicherweise auch begründet, dann herausnimmt aus dieser Regel, ist ja sicher, in Norwegen geht sowas zum Beispiel. Da gibt es zwar keine Väterquote, aber da gibt es zum Beispiel die Regel, dass nach 16 Uhr, also ab dem Zeitpunkt, wo die Kitas schließen, keine Sitzungen nirgendwo stattfinden. Weder in der Politik noch in großen Unternehmen. Sitzungen haben um 16 Uhr zu enden.
Also das geht weit über Quoten hinaus, was Sie vorschlagen, sondern das ist ja durchaus Familienpolitik. Und ich glaube, genau auf sowas kommen wir weiterhin auch in dieser Sendung zu sprechen, nämlich auf Strategien, die Nebenquoten sind. Frau Schönfelder, danke schön erstmal für diese Anregungen zur Diskussion. Im Gespräch geht es heute um die gesellschaftliche Vielfalt, um gesellschaftliche Teilhabe. Und wie können wir das eigentlich bewerkstelligen? Vielleicht durch mehr Quoten, indem wir mehr Quoten wagen. Also zum Beispiel die Arbeiterkinderquote hatten wir jetzt schon angesprochen. Die Väterquote wurde angesprochen. Sie können sich beteiligen unter der 0800 2254 2254 oder per E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und ich würde gerne mal diese von unserer Hörerin Frau Niehaus aufgeworfene Väterquote doch ansprechen. Stefanie Lohaus, eine meiner Expertinnen zu Hause, zugeschaltet. Sie haben unter anderem das Buch geschrieben, das Prinzip 50-50, also 50-50, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, 50-50 wahrscheinlich. Da geht es eigentlich genau um sowas. Finden Sie so diese Idee unserer Hörerin? Was sagen Sie dazu?
Ja, also ich finde, das prinzipiell hat sie total recht. Ich würde das nicht unter dem Stichwort Quote fassen, sondern andere Maßnahmen, andere Antidiskriminierungsmaßnahmen im Endeffekt. Ne? Weil Quoten sind ein sehr spezifisches Instrument und wir brauchen natürlich sehr viel mehr, um eben einen kulturellen, gesellschaftlichen Wandel herzubekommen, weil wir natürlich ja nicht immer in alle Ewigkeit alles durchgutieren möchten, sondern wollen, dass sich dass Diskriminierung sich verringert und sich diese Abbildung ja von selber ergibt. Und natürlich hat sie recht, also man müsste familienpolitisch eben zum Beispiel in Bezug auf das Elterngeld Maßnahmen ergreifen, dass das vielleicht 50-50 verteilt wird und nicht diese zwei Vätermonate, die ja auch seltsamerweise so heißen, dann den Vätern ja, also quasi angedient werden. Die können mehr nehmen, aber das machen die meisten ja nicht. Und genau, das Arbeitsumfeld verringern, um Männer mehr für Sorgearbeit zu ermöglichen und Frauen eben mehr Berufstätigkeit zu ermöglichen. Das sind alles Maßnahmen drumherum. Und ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben zu verstehen, dass eine Quote erstmal ein Gremium verändern kann und dass wir in Deutschland ja auch sehr wenige gesetzliche Quote haben, aber dass das eben nicht automatisch dazu führt, dass jetzt in Gänze in der Gesellschaft mehr Gerechtigkeit entsteht.
Also quasi erstmal der Anstoß, um überhaupt einen Strategiewechsel vorzunehmen. Herr El-Mafalani, Sie beraten die Regierung von Nordrhein-Westfalen. Unter anderem geht es da auch um Stellenbesetzung. Wie werden denn da zum Beispiel, ja, gibt es da sowas wie eine Quote?
Ja, das ist eine spannende Frage. So eine richtige Quote gibt's da nicht. Also keine strenge.
Weder Frauen- noch Migrantenquote.
Genau, weder noch. Aber es gibt die Initiative für interkulturelle Öffnung. Es gibt eine klare rechtliche Grundlage, dass alle wichtigen Gremien, Beratungsgremien, da wo Expertise gebündelt wird, dass da auf gleiche Besetzung, besonders im Hinblick auf die Geschlechter geachtet wird und. Aber wenn man sich auch mal anschaut, wir haben jetzt gerade über so ein bisschen die Nachteile oder die Bereiche, die Quote nicht regeln kann, gesprochen. Das beste Beispiel ist ja Angela Merkel. Die hat jetzt nun wirklich nicht dafür gesorgt, dass in allen Gremien der CDU der Frauenanteil gestiegen ist, obwohl an der Spitze jetzt sehr lange eine Frau war. So einfach klappt es also nicht. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass der Vorbildcharakter alleine eben auch nicht alles löst. Genauso wenig wie, so glaube ich, staatliche strenge Lösung. Frau Lohaus hat ja gerade gesagt, das ist ein hartes Instrument. Und ich glaube, gerade wenn man und insbesondere in den Bereichen, abgesehen jetzt von Männern und Frauen, wenn man da vorwärts kommen möchte, braucht man, ich sag mal so, Zwang zur Freiwilligkeit.
Zwang zur Freiwilligkeit.
Ja, und da gäbe es eine Lösung, nämlich indem man alle Unternehmen ab einer bestimmten Größe, das ist auch wiederum ein Problem, man kann nicht kleine Organisationen genau mit den gleichen Quoten belasten wie größere. Aber wenn man einfach sagen würde, ab einer bestimmten Größe von staatlichen Einheiten genauso wie von Unternehmen, dass dann eine Rechenschaftspflicht existiert. Das heißt, die müssen veröffentlichen, was sie sich selber für eine Quote geben und welche Strategie sie verfolgen. Und dann müssen sie zum Beispiel alle 2 oder alle 5 oder alle 4 Jahre das veröffentlichen, online. Jeder sieht es dann.
Ja.
Und dann will ich den Shitstorm erleben, wenn ein Unternehmen sagt, uns reichen 8% Frauenquote und 7% Diversity insgesamt. Diese Veröffentlichungspflicht inklusive der Strategie, die verfolgt wird und der Ziele, die sie haben in der Hinsicht, glaube ich, wären ein kluger Weg, weil dann kann man auch begründen, warum man sich diese Quote setzt.
Ich würde aber bitte kurz, damit ich unseren
ganz
Hörer
kurz,
Jörg
ich würde nur sagen,
Habermann mit genau, ins Boot hole.
Dass das nicht ausreicht. Also wir haben ja genau das, eine Zielgröße 0 im FÜPO-Gesetz für gleichberechtigte Teilhabe, das ja schon 3.500 Unternehmen verpflichtet, den Frauenanteil zu erhöhen. Und es gibt diverse Unternehmen, die sich eben da diese Zielgröße 0 setzen. Und ja, es gibt ein bisschen Shitstorm, aber das ändert das Problem nicht.
Seit 2015 gilt die, ne? Jochen Habermann, unser Hörer hat die 0800 2254 2254 gewählt. Herr Habermann, Was fällt Ihnen zum Thema Quote ein?
Ja, also ich entsinne mich noch, in den 70er Jahren war in der hessischen SPD ein großer Kampf entstanden, ob man die Quote machen soll. Und es wurde dann argumentiert, auch von Frauen, nein, also noch nicht wegen Quote, die Leistung muss. Das ist natürlich ein Luftargument. Gott sei Dank hat sich das geändert. Also zumindest drei Parteien im Bundestag haben ja dieses selber gemacht. Finde ich völlig in Ordnung. Und das muss also auch sein. Denn irgendwann, wenn nämlich die Quote drin ist und einige Jahre sozusagen durchgehalten wird, wird sich das Problem in dieser Richtung, wird er sich ändern. Auch für Unternehmen, das hat gerade Ihr Kollege da gesagt, müsste das ebenfalls sein. Ab einer bestimmten relevanten Größe müssen in den Leitungsgremien, nicht irgendwo anders, muss eine Quote her, das halte ich für richtig.
Also Sie setzen aber auf jeden Fall nicht auf Freiwilligkeit, die wurde nämlich im Zwang zur Freiwilligkeit.
Die Männer, die sind sowas von hartleibig, das sieht man ja an den großen Unternehmen, die sagen, das ist ja so wunderbar, die haben ihre Netzwerke und für die Frauen ist sozusagen eine gläserne Decke da und ja, die ist halt nicht so qualifiziert, wird dann wahrscheinlich behauptet. Wir wissen, dass die Frauen teilweise qualifizierter sind als die Männer. Es sind die Beziehungen, die die Männer dahin bringen. Aber noch eine Sache, vorhin hatten Sie das auch mit den Leuten mit Migrationshintergrund. Da finde ich das auch eine Sache, die auch endlich durchgesetzt werden muss, dass die Bewohner, dass die Migranten, die hier in den Städten wohnen, dass die zumindest endlich ein Wahlrecht bekommen für Kommunalwahlen. Das halte ich für sehr wichtig. Es wird über die Migranten wird dann immer geredet, aber sie selber können sich überhaupt gar nicht melden. Ausländerbeiräte haben überhaupt keinen Einfluss, sollen sogar abgeschafft werden. Das ist auch eine ganz wichtige Sache in der Politik, damit unsere ausländischen Mitbürger, die hier seit Jahrzehnten wohnen, auch an der Politik teilnehmen. Das sind so zwei ganz wichtige Gründe, die müssen einfach per Gesetz geregelt werden. Dann wird irgendwann mal bei jedem das durchgesickert sein. Das ist ganz natürlich. Und dann wird die Quote letztendlich wird die dann überflüssig. Aber das muss per Gesetz geregelt werden.
Herr Habermann, Dankeschön für diese doch sehr eindeutige Meinungsäußerung hier in unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und begrüße am Telefon Kostas Tsimas. Schönen guten Morgen, Herr Tsimas.
Guten Morgen.
Quote, ja oder nein?
Ja, eindeutig ja. Ich finde, die Quote ist ein Instrument, um Benachteiligung aufzuheben. Und das in jedem Bereich. Und wenn eine Quote dann eingesetzt werden würde in der Politik, in der Wirtschaft, dann würde sich schlagartig vieles ändern. Ja.
Schlagartig vieles ändern. Ich glaube, ja, sowohl Frau Lohaus als auch Herr Mafalani schlagartig ändern oder auf jeden Fall als Instrument erstmal, um den Push zu geben. Wie stehen Sie dazu?
Also erstmal ist es so, dass es sehr, sehr utopisch ist, dass Quoten überhaupt schlagartig eingeführt werden. Und wir wissen tatsächlich gar nicht so viel darüber, wie die Wirkung von Quoten eben ist, weil es gar nicht so viele Quoten gibt. Also wir reden zwar sehr viel drüber, aber im Gegensatz dazu gibt es wenige Quoten tatsächlich. Und wir wissen eben auch, dass es immer ein sehr, sehr langer Prozess ist, bis Quoten eingeführt werden, bis sie dann eben auch wirksam werden, weil dazu braucht es immer harte Sanktionen. Vorher wirken sie einfach nicht, ja, da werden sie umgangen. Und dann können wir prüfen, ob sie wirksam sind. Und eben solange sie sich nur auf bestimmte Gremien beziehen, sind sie wirksam innerhalb der Gremien. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja. Und da ist eben tatsächlich auch Vielfalt ein wichtiges Kriterium. Aber dass sie dann eben die ganze Organisation verändern, dazu müssten sie dann eben auch auf alle Ebenen zurückstrahlen. Und das tun sie wissen wir bisher nicht, dass das dann automatisch passiert.
Herr Zimmer, stimmt Sie das eher pessimistisch, was jetzt gesagt wurde?
Nein, ich glaube, wir müssen ein Signal eher in die Gesellschaft senden, ne, dass die Leute dann auch nicht nur in den Gremien oder in der Politik, das fängt ja eher klein an, glaube ich, dass es dann normal ist, dass einer mit zum Beispiel Migrationshintergrund Beamter wird oder eine Frau Richterin oder gibt's natürlich alles. Naja, aber das sind ja eher die Minderheiten.
Ich würde gerne mal so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht über Ihren Hintergrund, über Ihre Arbeitsstelle, was weiß ich. Haben Sie Kontakt mit Quote? Hat in Ihrem Umfeld jemand also eine Quote mal durchgesetzt, Herr Tsimas?
Nein. Nein, habe ich nicht. Und ich glaube, das ist schwierig. Und das Instrument, so eine Quote zu definieren und einzusetzen, ist natürlich auch sehr schwierig. Aber das sollte uns davon nicht abhalten, weil letzten Endes wir dann eine Benachteiligung, Frauen oder Leute mit Migrationshintergrund, Behinderung, Schwule, was weiß ich, das wird ja weiter fortgeführt. Ne? Und, oder wir können den Spieß mal umdrehen, dass so zum Beispiel alle Politiker plötzlich 70% Frauen sind und dann die Männer dann um eine Quote kämpfen müssen, ne? Dass deren Anteil dann größer ist. Das wäre ja auch eine Idee. Ne? Dann drehen wir den Spieß um, weil wir sind alle behäbig, glaube ich, und das ist alles so männerdominiert, mehr oder weniger. Wir haben es meistens ein bisschen einfacher, was diese Sachen angeht, glaube ich. Und unsere Bereitschaft ist eher kleiner, glaube ich.
Das, ne, stellen wir hier mal zur Debatte. Die Idee von Kostas Tsimas. Also den Spieß umzudrehen. Dankeschön, Herr Tsimas, hier in unserer Sendung mit Stefanie Lohaus, Publizistin, und Aladin Elmafalani an der Uni Osnabrück tätig. Frau Lohaus, Sie haben mir eben gesagt, gerade zu unserem letzten Hörer, zu der Idee, Quoten eigentlich mal umzudrehen, 70% Frauen und die Männer müssen um die Quote irgendwie sich rangeln. Da ist Ihnen was eingefallen. Was wollten Sie dazu noch anmerken?
Ja, also als Experiment kann ich mir total vorstellen, dass das funktioniert, Männern zum Umdenken zu helfen, weil es gibt eine Studie, die besagt, dass wenn man eben anfängt, immer von Männeranteilen zu sprechen, 90-prozentigen, 70-prozentigen und so weiter, dass Männern das dann irgendwie peinlich ist, diese Überrepräsentanz, und dass sie sich eher für Quotenregelungen begeistern lassen.
Also man muss es auf jeden Fall aussprechen, dass dafür genau. Immer wieder auf jeden Fall deutlich machen, wie im Moment die Quotenverteilung ist. Rüdiger Kocher ist am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Kocher.
Ja, guten Morgen. Hören Sie mich?
Ich höre Sie. Wir hören Sie. Bitte schön.
Wunderbar.
Ihr Gedanke?
Ja, ich bin auch für eine Quote mit behinderten Menschen. Schade, dass über sowas wenig gesprochen wird. Denn man tut sich da oft schwer, wenn man dann sich an einen Arbeitgeber wendet, eine Bewerbung abschickt. Ich bin stark sehe eingeschränkt. Das führt auch dazu, dass der Arbeitgeber um meine Behinderung wissen muss. Ich auch ein bisschen Hilfe brauche, auch bei der Eingliederung in einen neuen Job. Und wenn man das dann erwähnt, das ist natürlich nicht sehr positiv. Und dann sagen die Leute, naja, ich nehme halt lieber jemanden nicht Behinderten mit derselben Qualifikation.
Jetzt sprechen Sie was sehr Wichtiges an, Herr Kocher. Es gibt ja eigentlich eine Quote, die ist im Sozialgesetzbuch doch festgelegt. Firmen mit über 20 Mitarbeitern müssen 5% ihrer Belegschaft muss schwerbehindert sein. Die greift also Ihrer Erfahrung nach nicht.
Ja. Das ist bekannt, aber die Firmen können auch stattdessen Aufträge an Behindertenwerkstätten weitergeben. Und ich arbeite mittlerweile in einer Behindertenwerkstatt, bekomme natürlich Betreuung und Werkstatt und alles abgezogen. Ich arbeite also in Wirklichkeit für ein Taschengeld, arbeite dann aber doch sehr wirtschaftlich. Wir produzieren Gurt Wickler für eine bekannte Firma, also Rolladenkästen. In unserer Behindertenwerkstatt in Welzheim.
Aber Sie würden gerne eben auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten und
ja,
haben bis
natürlich
genau
lieber.
Für ganz anderes Geld. Herr Elmafalani, ja. Das Beispiel von Herrn Kocher zeigt das nicht, dass Quoten eigentlich, ja, dass Quoten nicht wirklich ziehen?
Ja, in gewissermaßen schon. Besonders bei dieser Umsetzung, denn im Hinblick auf Behinderung haben wir da eigentlich zwei Probleme. Einmal, aber da will ich jetzt nicht ausführlich drüber sprechen. Wann ist man sozusagen in der Kategorie drin und wann nicht? Aber noch entscheidender ist, dass da ja eigentlich geregelt ist, dass Menschen mit Behinderung, also mit einer anerkannten Behinderung, in den Gremien irgendwo verteilt sein sollen, sondern einfach nur im Unternehmen eingestellt werden. Und dann werden entweder Aufträge vergeben oder auf der untersten Ebene werden diese Menschen eingestellt. Das, was eigentlich passieren müsste, ist, dass in den Organisationen wirklich ein grundlegender Wandel stattfindet. Und das bezieht sich auf all die Gruppen, von denen wir gerade gesprochen haben. Aber bei Menschen mit Behinderung erkennt man es vielleicht am deutlichsten, denn dann müssen sich die ganze Infrastruktur in Organisationen muss sich sozusagen dementsprechend anpassen. Nicht nur Baumaßnahmen, sondern auch technische und auch die ganzen Arbeitsprozesse, damit die Menschen wirklich ihre Kompetenzen einbringen können. Und das klappt nicht einfach, indem man eine Quote mit auch noch Ausnahmeregelungen und, wenn man das alles nicht einhält, Strafzahlungen, die wirklich moderat sind, die man sich leisten kann als Unternehmen, einführt, sondern da muss man in irgendeiner anderen Weise so Einfluss nehmen, dass sich aus der Organisation selber bestimmte Wandlungen ergeben. Und das ist überhaupt nicht ohne. Und da haben wir im Augenblick in zweierlei Hinsicht Zeitdruck. Denn erstens wird gerade alles digitalisiert. Und wenn man das Alte, die schon in der Vergangenheit für Menschen mit Behinderung nicht sinnvollen Prozesse jetzt einfach nur digitalisiert, hat man eine Chance verschenkt. Und zum Zweiten, und das bezieht sich jetzt auf alle Personengruppen, über die wir heute sprechen, gehen die Babyboomer jetzt alle in Rente. Also jetzt geht's los und in 15 bis 20 Jahren ist das praktisch abgeschlossen. Das ist die große Chance.
Das heißt, jetzt ist die Dinge Umstellung. Ja.
Jetzt und in den nächsten 20 Jahren.
Herr Kocher, Sie haben ein wichtiges Thema angesprochen. Ich danke schön für Ihren Anruf.
Ja, der Herr hat auch recht, indem er halt auch sagt, dass der Arbeitsplatz auch dementsprechend oft umgebaut muss, gerade bei sehbehinderten oder blinden Arbeitnehmern. Und ich wäre halt auch dafür, dass Betriebe Hilfe vom Staat bei diesen Maßnahmen bekommen, bei dieser Eingliederung, bei diesem Umbau und so weiter.
Also, dass das Ganze
das
auch...
Das würde vielleicht mehr greifen als Strafzahlung.
Ja, tatsächlich ja, mehr
wenn ich da noch einen Satz zu sagen darf, der Staat sollte sich einmischen, aber der Staat sollte erstmal selber alle Hausaufgaben erledigen. Wenn ich an allen Hochschulen, an denen ich bisher gearbeitet habe, schaue, dann könnten Menschen mit Behinderung nicht einmal die Bibliothek so benutzen, wie man das bräuchte, um zu studieren. Also da gibt es auch im Staat selbst. Also deswegen spreche ich von Organisationen und nicht nur von Unternehmen. Da gibt es unheimlich viel zu tun. Unheimlich viel, bevor man überhaupt eine Quote umsetzen kann.
Ein wichtiges Thema, wo sich auch unsere Hörerin Conny Gliese mit anschließen möchte. Frau Gliese, wenn ich das richtig verstehe, haben Sie auch etwas zum Thema Quote für Behinderung zu sagen?
Ja, einen schönen guten Morgen und vielen Dank für Ihre tolle Sendung.
Ja, Dankeschön.
Ich kann mich an Herrn Kocher nur anschließen. Diese Quoten, mit denen sich Firmen freikaufen können davon, Schwerbehinderte einzustellen, die sind so niedrig, wie schon gesagt wurde, das können die Firmen sich locker leisten. Ich möchte aber noch ein anderes Thema und die Behindertenwerkstätten sind also wirklich keine gute Alternative, weil, wie auch schon gesagt wurde, man wirklich für Taschengeld arbeitet.
Wie Herr Kocher eben schon gesagt hat, ja.
Genau, und die Barrierefreiheit, und das gilt für alle Behinderungsgruppen, die ist ja mittlerweile so einigermaßen verankert, dass der Staat, wenn er neue Sachen oder die Stadt, wenn sie neue Sachen baut, dass dann das barrierefrei sein soll. Da sind wir natürlich auch noch Lichtjahre entfernt von der Umsetzung. Meines Erachtens hätte der Staat hier aber auch die Aufgabe, diese Forderung nach Barrierefreiheit auch in das private Recht, ins Baurecht auf privater Ebene
jetzt
einzubauen.
Kommen wir natürlich ein bisschen weg von unserem Thema Quote, Frau Gliese-Wolten.
Ja, ich bin auf jeden Fall für Quoten. Nur es muss auch umsetzbar sein.
Wir sind nicht weit weg von der Quote. Das alles muss getan werden, damit Quote in den Bereichen überhaupt eine, Ich sagte gerade, bei Frauen sind wir nah dran, dass wir eine Quote umsetzen könnten. In den anderen Bereichen gibt es alleine schon in den Immobilien Hindernisgründe.
Ja, ganz genau.
Ich glaube, das grundsätzliche Problem, aber das wir haben, das fiel mir gerade ein, ist, dass wir eben immer den Blick auf die Kosten lenken. Ne? Also ja, es ist anstrengend, es kostet Geld und so weiter. Und ich finde, was in Deutschland vielleicht auch speziell, das weiß ich nicht genau, fehlt, ist, dass wir den Blick auf den Wert von Vielfalt richten. Also warum sind vielfältige Organisationen, Unternehmen, Behörden sinnvoll? Was gewinnen wir damit? Ja, vielfältige Perspektiven, vielleicht bessere Prozesse, eine Gesellschaft, in der Menschen ihre Potenziale entfalten können, in der sie sich wohlfühlen, in der wir uns irgendwie gerechter behandelt fühlen. Ich glaube, dass wir wahnsinnig viel gewinnen können durch eben Vielfalt.
Für gesellschaftliche Vielfalt, für Teilhabe sind wir alle. Nur wie setzen wir die eigentlich durch? Vielleicht mit einer Quote? Das diskutieren wir heute hier mit Aladin El-Mafalani und mit Stefanie Lohaus. Und gewählt hat die 0800-2254-2254 Klaus Kupfernagel. Schönen guten Morgen, Herr Kupfernagel.
Ja, guten Morgen.
Thema Quoten.
Thema Quoten. Wissen Sie, ich war hier in Neustadt an der Orlabe, in meinem Heimatort, 15 Jahre im Stadtrat von der SPD aus. Unser SPD-Ortsverein hatte vielleicht so 15 bis 20 Mitglieder, davon vielleicht 5 Frauen. Aber als es um die Aufstellung von Listen ging und wir hätten 8 Plätze besetzen sollen, da war es so, dass höchstens 2 gesagt haben, ich bin bereit, dazu mitzumachen.
Höchstens 2 Frauen bereit haben?
Eine Quote.
Okay, also die Frauen waren nur zu, 2 Frauen waren bereit.
Die waren bereit.
Mhm.
Aber 8 Plätze waren zu besetzen.
Und sie waren eigentlich willens, ein Reißverschlussverfahren irgendwie einzuführen?
Ja, hätten wir gerne gemacht, wenn wir Leute gehabt hätten, die bereit waren.
Da sind wir jetzt, glaube ich, wieder bei diesen Anreizen, sich überhaupt auch zu melden, bei dem, was Quote möglich macht, Herr El-Mafalani, oder?
Ja, genau. Also hier hat man ein schönes Beispiel dafür, dass es so schnell nicht geht. Und was man hier bräuchte, ist, also gerade in dem Kontext, der jetzt so wie beschrieben ist, strukturiert ist, bräuchte man sozusagen einen Kulturwandel, sich zu überlegen, warum sind so wenig Frauen da und dafür zu sorgen, das ist dann ein mühsamer, langer Prozess, dass sich das ändert. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was eben grundsätzlich eine große Frage ist. In Unternehmen heißt es ja immer Diversity und bezogen auf POCs, also People of Color, Menschen mit Migrationshintergrund, nennen Sie es, wie Sie es wollen, kommt dann immer auch das Argument, die bewerben sich nicht. Mhm. Da muss man sich natürlich fragen, warum bewerben die sich nicht? Also es ist am Ende nicht nur Geld, was eine Rolle spielt, sondern eben das Fragen stellen und eben ernsthaft sich Strategien zu überlegen, die Hindernisse zu überwinden. Und das sind nicht Hindernisse, die mal eben mit ein bisschen Investitionen geregelt wären.
Herr Kupfernagel, was haben Sie denn gemacht? Wie haben Sie es dann gemacht? Also der Wille war ja da. Herr Kupfernagel?
Wir konnten nicht viel machen. Ich meine, wir haben dann uns einfach die restlichen Plätze mit Männern besetzt, die bereit waren mitzumachen. Wir konnten es ja nicht einfach die Leute von der Straße wegholen und sagen, macht bei uns mit.
Was für Gründe gab es denn von den Frauen, dass sie nicht mitmachen wollten?
Naja, wissen Sie, wenn wir dann in den Ortsvereinsversammlungen berichteten, wie das so im Stadtrat zugeht, also dass es eine langwierige, mühselige Arbeit ist, die auch mit ziemlich viel, wenn man es wirklich gut machen will, mit ziemlich viel Zeitaufwand verbunden ist, da haben die alle gesagt, nee, lass mich mal zufrieden, ich habe genug zu tun.
Da sprechen Sie was sehr Wichtiges an, Herr Kupfernagel. Die EAF arbeitet ja auch schon sehr lange zum Thema Kommunalpolitik. Und tatsächlich gibt es viele Studien, die das bestätigen. Die sagen, dass insbesondere im ländlichen Raum es oft nicht genügend Frauen gibt, um eben Listen paritätisch zu besetzen. Und tatsächlich muss da auch ein Kulturwandel stattfinden. Also wir geben zum Beispiel Empfehlungen dass zum Beispiel eben gefragt wird, okay, wo finden Sitzungen statt, in welchen Räumlichkeiten, zu welchen Tageszeiten. Wir haben die Digitalisierung. Mittlerweile, jetzt auch in der Corona-Zeit, konnten Sitzungen ja plötzlich digital stattfinden, was dann eben wieder eine erhöhte Vereinbarkeit ermöglicht. Und Sie haben total recht, das reicht nicht, einfach zu sagen, wir besetzen jetzt Listen paritätisch, sondern es muss eben einhergehen mit einer Aktivierung von Frauen und eben auch sich anschauen, was sind denn die Hindernisse und wie können wir an denen arbeiten, wenn man das Thema eben wirklich durchsetzen will. Und das können Sie natürlich nicht alleine machen da vor Ort, das muss eben die ganze Partei machen.
Ja? Herr Kupfernagel, da haben Sie also ein wichtiges Thema angesprochen, Dankeschön.
Gerne.
Ich wünsche Ihnen
eins sagen.
Ja, wir wollten noch den nächsten Hörer annehmen.
Ja, wissen Sie, um meine Frau gegebenenfalls dafür zu bewegen, mit in den Stadtrat zu gehen, da hat sie gesagt, kommt mir ja nicht in Frage. Ich sehe, wie viel du Zeit dafür brauchst. Das reicht für die Familie, wenn du dich da engagierst.
Na, wäre ja vielleicht gut gewesen, 50-50 zu machen. Herr Kupfernagel, danke schön für die Aspekte.
Es ist ein längeres Thema, aber ich meine, Sie mitgekriegt, worum es mir ging. Danke.
Ja, auf jeden Fall haben wir das mitbekommen. Wunderbar. Dankeschön für den Beitrag. Herr Würzburger ist jetzt am Telefon. Rolf Würzburger. Schönen guten Tag, Herr Würzburger.
Guten Tag.
Sie haben uns bereits zugehört. Quote.
Ja,
welche
ja.
Gedanken haben Sie?
Ja, also Quote im politischen Bereich, Sie, Frau Heise, haben es ja schon angesprochen, da könnte man alle möglichen Kategorien nehmen. Ich sage mal Bundestag zum Beispiel, da sind ungefähr 150 Juristen, Arbeiter kaum. Also letztlich, wenn man das durchdenkt, hätte man dann Ständeparlament. Ja, gut, und ich denke mal, das wird verfassungsmäßig gar nicht funktionieren. So, aber ich gehe mal mehr auf die Wirtschaft ein. Also ich bin Ingenieur, ich habe vor 40 Jahren studiert in der CDR. Damals war das auch so, wie es heute anscheinend auch noch so ist, dass in den sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Ingenieur, Naturwissenschaften und Technik, dass da ungefähr 20-25% Frauen sind. Und das, ja, das ist heute auch in den USA und sonst wo, aber vielleicht haben Sie da andere Erkenntnisse als ich, auch ebenfalls so. Und die Berufe verdienen natürlich mehr als, und nicht natürlich, die verdienen mehr als andere Berufe. Und meine Frage ist einfach, warum Frauen da nicht stärker vertreten sind. Also ich kenne nur Frauen, die eine gute Qualifikation haben, auch Ärztinnen und Lehrerinnen, aber auch Ingenieurinnen und mit besten Ergebnissen. Also ich sehe da überhaupt keinen Grund, dass sie den Beruf nicht ergreifen. Und wenn es da irgendwelche Hemmnisse gäbe, also bei der Zulassung zur Hochschule müsste man dem nachgehen und das Zweite dann noch im Beruf selbst, dann müsste man natürlich, also in den Firmen selbst, müsste man natürlich dann darauf achten, dass Familienberuf vereinbar sind, aber das kann man mit unserer Quote nicht erreichen. Also erstmal sollten die Frauen ihre Chancen selbst nutzen, die sie haben.
Sie Frau Lohaus, ich glaube, an Sie geht die Frage direkt. Also haben Sie da in Ihrer Akademie im ERF irgendwelche Erkenntnisse?
Naja, was wir wissen, sind natürlich, dass Geschlechterstereotype sehr viel Einfluss haben. Und ein riesiges Problem, vor dem wir stehen und das eben quasi in unserer Art der Arbeitsteilung angelegt ist, ist genau diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ne? Wie wird Sorgearbeit geleistet und wer macht das? Und das machen eben immer noch überwiegend die Frauen. Und und da reichen eben auch wieder Quoten tatsächlich nicht aus, um dieses Problem zu lösen, sondern im Endeffekt geht es da um weitreichendere Maßnahmen, wie vielleicht auch die Möglichkeit, Arbeitszeit zu reduzieren, in Teilzeit zu führen zum Beispiel und solche Dinge. Und dann werden eben bestimmte Berufe oder Positionen auch für Frauen attraktiver. Und natürlich eben auch, dass Männer sich mehr an diesen Tätigkeiten beteiligen. Das wäre dann wiederum eine andere Möglichkeit.
Herr Würzburger, war denn das immer ein Thema bei Ihnen da? Sie sagten, also auch wo Sie studiert haben, wurde darüber intern diskutiert, dass die Frauenquote weit entfernt ist?
Ja, diskutiert wurde. War einfach so, als je technischer die Fachrichtung wurde, desto weniger Frauen. Also allerdings, das muss ich auch sagen, wurden Frauen gefördert. Da gab es zum Beispiel Studentinnen mit Kind, also hatten viele Studentinnen während des Studiums schon ein Kind. Die hatten im Wohnheim extra eine Tafel reserviert mit Zimmern und so weiter. Mhm. Also wurde schon was getan, aber ja gut, die Frau Lohas hat schon recht. Aber ich frage mich, ob Frauen nimmt, ja, warum sie nicht so Interesse an Technik haben. Also ich glaube, Medizin hat mal, glaube ich, eine Ausgewogenheit. Also jetzt werden Ärztinnen und Ärztinnen.
Also eine gewisse Attraktivität muss auf jeden Fall bei etwas überhaupt erstmal gegeben sein. Vielleicht dann auch wieder der Werbe- und der Vorbildcharakter, der gestützt werden muss.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Wie unsere an sich bunte Gesellschaft, also zusammensetzend aus Alt und Jung, Stadt und Land, Ost und West, mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, Frau, Mann und so weiter und so fort, wie diese bunte Gesellschaft sich eigentlich auch tatsächlich darstellen kann, wie alle an der Teilhabe, wie diese Vielfalt tatsächlich teilhaben kann. Wird das durch Quote eigentlich besser, durch verschiedene Quoten? Über Frauenquote haben wir gesprochen, über die Quote, behinderte Menschen in Unternehmen aufzunehmen. Über die Migrantenquote haben wir gesprochen. Diskutieren Sie mit uns unter der 0800 2254 2254 oder senden Sie eine E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Mit mir sind Stefanie Lohaus und Aladin El-Mafalani. Herr Mafalani, Sie hatten noch was anzumerken zu unserem letzten Hörer, der so ein bisschen angemerkt hat, schon allein in den MINT, in den technischen Fächern, seien immer viel zu wenig Studentinnen, viel zu wenig Frauen zu finden.
Ja, das stimmt und ist gleichzeitig falsch, denn es ist so, dass in den Fakultäten an Universitäten die wir als MINT-Fächer, also Mathe, Ingenieurswissenschaft, Naturwissenschaft und Technik, Informatik und Naturwissenschaft und Technik haben, da sind insgesamt ungefähr 50-50 Studentinnen und Studenten verteilt. Allerdings studieren die allermeisten Studentinnen auf Lehramt. Aber das ist ein Hinweis darauf, dass das grundsätzliche Interesse an diesen Fächern durchaus da ist und gleichzeitig auch die Kompetenzen, denn die bestehen in der Regel mit besseren Noten. Das heißt, es geht um was anderes, also um etwas, was Berufsbild, Traditionen und vieles mehr angeht und vielleicht auch die Kultur in bestimmten Disziplinen. Mhm. Aber eben nicht an Kompetenzen und auch nicht an Interessen, an fachlichen Interessen.
Also dann die Anreize, wie es eben weitergeht. Hier unser Thema also durchaus weit über Quote hinweg. Ich begrüße jetzt Herrn Özegun Kemal am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Kemal.
Ja, einen wunderschönen guten Tag aus Erlangen.
Aus Erlangen rufen Sie an. Ihre Ideen, Ihre Gedanken zum Thema Quote?
Ja, also ich selber bin ja, wie Sie mit meinem Namen schon erkannt haben, ich habe einen Migrationshintergrund. Ich komme ursprünglich aus der Türkei. Und was mir in dieser Quote stört, ist, dass es nur als vorgeschoben, als Schaufenster dargestellt wird. Ich möchte Ihnen das in einem Beispiel zeigen. Vor Jahren hat die Stadt Neuss, die CDU in Stadt Neuss, einen Türken aufgestellt für Stadtratswahlen. Der Mann hieß damals Yaşar Çelik und der hat Folgendes gemacht. Der hat Tragetaschen als Werbe für die CDU und für sich drucken lassen. Und da war eben dieser türkische Halbmond in diesem CDU-Logo drin. Das heißt, in diesem C war ein türkisches Halbmond. Mhm. Es gab eine Riesenempörung in Neuss. Wie kann man nur so etwas tun? Worauf ich hinaus will, man will die Stimmen, die CDU hat damals diesen Herrn Çelik aufgestellt, weil sie die türkischen Stimmen in Neuss haben wollte. Aber die Türken wollte man nicht haben. Und wenn jemand meine Stimme haben will, aber meine Identität gar nicht anerkennt, dann ist das für mich sehr schwierig oder für die meisten, dann lehnen sie das ab. Ja. Das ist auch das Wahlverhalten der vielen Türken auch sehr oft so, dass die dann eben auch gar nicht zur Wahl gehen, auch wenn sie deutsche Staatsbürgerschaft haben.
Also das heißt, Quoten sind für Sie irgendwie mehr was fürs Schaufenster, Herr Elmar Faalani, Ihre Meinung?
Ja, das ist nicht ganz verkehrt. Man sieht es bei Menschen mit Migrationshintergrund ganz häufig, dass die dann eingesetzt werden, selbst wenn sie in Wohlfahrtsverbänden soziale Arbeit machen oder anderes, dass sie sich dann um Integration kümmern sollen. Frauen werden dann häufig, gerade in der Politik, werden die Familienministerin oder haben halt diese Schwerpunkte oder in Unternehmen in der Regel in der Personalabteilung. Und. Also das ist schon klar, aber das muss man auch jetzt gerade bei dem genannten Beispiel ein bisschen verstehen können. Denn wenn wir sagen, Diversität hat Potenziale, dann ist es nicht schlimm, wenn Organisationen dann auch genau diese Potenziale abgreifen möchte. Denn es ist ganz klar, dass jemand mit Migrationshintergrund bestimmte Wählerschichten anspricht, die ansprechen kann, die andere nicht ansprechen können. Und das alleine finde ich noch nicht so problematisch. Problematisch wird es natürlich, wenn es nur noch dieses strategischen Argument hat und nicht mehr auch ein bisschen breiter geht. So würde ich es insgesamt zusammenfassen.
Herr Kimmer, wie ist das eigentlich? Mir fehlt da jetzt die Information. Wie ist das in Neuss ausgegangen?
Naja, das ging dann so weit, dass dann der Herr Çelik dann, glaube ich, sich zurückgezogen hat und es gab in der Presse einen riesen Aufwand deswegen. Nur das entscheidende Punkt, worauf ich hinaus will, ist, das darf nicht als ein Alibi sein. Ja. Also es wird sehr oft immer so als Alibi irgendjemand aufgestellt und dann wird gesagt, ja, also wir haben da was nicht. Aber das ist, es geht um die gesellschaftliche Anerkennung. Und wie weit ist die Mehrheitsgesellschaft bereit, auch eben diese Minderheiten anzuerkennen? Und das ist der Punkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt bei türkischen Community bleibe, dann ist in der öffentlichen Diskurs, werden die als nicht integrierbar und als Bildungsfeind gesehen. Da hat auch natürlich die Medien auch ein ziemlichen Beitrag dazu zu leisten, dass man viel mehr diese ganzen erfolgreichen Türken, die in Deutschland leben, auch mehr im Vordergrund stellt. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel nennen, zum Beispiel Dilek Kürsoy, das ist eine Herzchirurgin, ziemlich bekannt. Das sind Leute, von Kinder von Gastarbeitern, die eben hier geschafft haben. Und das kann man auch empfehlen, dass die für die Gesellschaft auch eine Bereicherung sind und nicht nur immer diese Problemfälle, die permanent da sind. Die sind da, aber man muss auch die Hintergründe dieser Probleme sehen. Und dann denke ich auch, dass die Meinung der Mehrheitsgesellschaft vielleicht auch gegenüber diesen Minderheiten auch sich ändern wird. Und ein Punkt vielleicht noch, die demokratische Entwicklung zeigt sich so, dass wir viele Städte haben, wo teilweise 50-60% Migrationsanteil haben. Das heißt, Sie haben ja vielleicht vor kurzem mitbekommen, dass in CSU ein Türken aufgestellt hat für den Bürgermeisterwahlen im kommunalen Bereich. Und da haben sich die Menschen sich dagegen gewehrt. Das heißt, was die CSU jahrelang gemacht hat an Politik gegenüber Fremde, macht sich dann bemerkbar. Und jetzt will die CSU natürlich, weil die Städte sich so derart verändern und da kann sie eben keine Wahl mehr gewinnen, stellt sie dann Türken auf oder auch Migranten, wie auch immer. Und aber das jahrelange Politik dieser Partei, der CSU, Ablehnung, Ausgrenzung der Ausländer und so weiter, macht sich dann natürlich bemerkbar.
Da reicht dann eben Quoten aufstellen auch nicht. Herr Kemal, ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für Ihren für Ihren Anruf, Frau Lohaus. Sie wollten etwas darauf
sagen? Genau. Ich möchte das abschließende Fazit noch mal ein bisschen revidieren, weil das, was Herr Kimmel beschrieben hat, das ist eben genau das, was passiert, wenn es keine Quoten gibt. Also dass eben eine einzelne Person, eine Vorzeigefrau oder ein Vorzeigetürke, sage ich jetzt mal, nach oben gestellt wird, um die Diskriminierung in der eigenen Partei oder Organisation zu verschleiern. Wir brauchen eben immer eine kritische Masse. Wir brauchen immer mehrere, damit das genau nicht passiert. Und das machen ja Quoten. Also das ist eben, es gibt ja keine eine Personenquoten sozusagen, gibt es vielleicht auch, aber für die wäre ich auf gar keinen Fall. Sondern bei Frauen sagt man zum Beispiel immer, es müssen 30% Frauen in einem Gremium sein, damit sich tatsächlich etwas verändert. Und dann gibt es eben auch diese Alibi-Funktion, Vorzeigefunktion nicht mehr.
Also gegen Alibi-Funktion, gegen die Vorzeigefunktion und vor allem für die Anerkennung, der Beitrag von Özgün Kemal. Ich danke Ihnen, Herr Kemal, für Ihren Anruf. Das Thema Anerkennung, Honorierung liegt auch mehreren Hörerinnen auf der Seele oder am Herzen, die uns geschrieben haben. Naomi Herting sagt zum Beispiel, ist es nicht sinnvoll, das Thema Arbeit auch mal aus dem Blickwinkel der Frauenquote der Care-Arbeit zu betrachten, also der Anerkennung der Care-Arbeit? Hier ist der Frauenanteil zigmal höher, die Betreuung von Kindern, schreibt sie, beziehungsweise Familienangehörigen, ist aber auch Arbeit, bis heute nur nicht gesellschaftlich anerkannt. Ist diese Arbeit weniger wert? Warum wird der Beruf nicht auch finanziell anerkannt? Frauen, die sich zum Beispiel für die Betreuung der Kinder entscheiden, wären so finanziell nicht mehr abhängig und dann wäre Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was überhaupt im Moment nicht vorhanden ist, vielleicht eher zu gewährleisten. Zudem würden sich so wahrscheinlich auch viele Männer für die Care-Arbeit entscheiden. Das sind so ein paar Auszüge gewesen aus der E-Mail von Naomi Herting. Frau Gudrun Beiswanger hat uns geschrieben, vielleicht brauchen wir eine Frauenquote, müssen aber neu darüber nachdenken, schreibt sie. Ich denke unter anderem an Frauen, die noch immer in Jobs tätig sind, die deutlich geringer honoriert werden als Jobs, in denen überwiegend Männer zu finden sind. Allerdings müsste man sich auch die Frage stellen, weshalb es überhaupt noch Jobs gibt, fragt Frau Beiswanger, die fürstliche Honorare ausbezahlen, während andere, auch Männerjobs, nicht oder kaum ausreichen, um Mieten und Lebensmittel zu bezahlen. Was bringt uns dann eine Frauenquote in Parteien und Vorstandsvorsitzen, wenn die Mehrheit der Frauen und Männer nach wie vor beängstigend wenig für kraftzehrende Jobs verdienen und am Ende Altersarmut droht? Die E-Mail von Gudrun Beiswanger hier zum Thema, wie unsere gesellschaftliche Vielfalt dargestellt wird, wie Teilhabe gewährleistet wird, eventuell durch Quoten, das fragen wir, das diskutieren wir zusammen mit Stefanie Loas und Aladin Elmar Fa'alani. Die 0800-2254-2254 hat Erik Leipold gewählt. Herr Leipold, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag aus Hamburg.
Sie sind für oder gegen Quote? Wie ist Ihre Meinung?
Also prinzipiell habe ich nichts gegen eine Quote. Ist natürlich halt immer ein wenig, wie soll ich sagen, schade, dass man überhaupt eine braucht, sag ich mal so, um damit anzufangen. Aber es gibt eine Sache, die ich halt auch leider nicht so ganz nachvollziehen kann. Man hört ja oft auch, dass Familie und Beruf sich immer etwas schwierig vereinbaren lassen und keine Ahnung, auch von Freundinnen habe ich schon öfter gehört, dass man vor allem eben in Betrieben, wo man gute Aufstiegschancen hat, wo man Karriere machen kann etc. pp., dass es da halt irgendwann einen Punkt gibt, wo ich mich entweder entscheide, okay, ich möchte eben eine Familie gründen und Kinder haben oder eben ich möchte weiter an meine Karriere arbeiten. Und das ist halt sowas, was ich alleine aus wirtschaftlicher Sicht auch nicht so wirklich nachvollziehen kann, weil ich bin der Meinung, wir haben eine überalternde Gesellschaft, wir haben Fachkräftemangel etc. pp. Und dem kann ich eben auch nur mit Nachwuchs begegnen. Und auf der anderen Seite ist das aber irgendwie so eine große Hürde. Und ich sage es mal so, jetzt rein aus biologischer Sicht ist eine Frau eigentlich ja viel mehr wert als ein Mann, in Anführungsstrichen. Und ich finde das dann halt auch irgendwo schade, dass das dann halt, ja, ich sag mal, gesellschaftlich halt überhaupt nicht so gesehen wird und dass das als schwaches Geschlecht etc. pp. Gilt, was ja eigentlich längst nicht mehr der Fall ist. Und eine andere Frage, die ich mir auch stelle, so, ja, ich sag jetzt mal als Mann, ist, was ich immer ein bisschen schwierig finde, ganz viele, was weiß ich, Politiker, Vorstandsvorsitzende etc. pp., Leute in einflussreichen Positionen, haben meistens ja auch eine Frau an ihrer Seite. Und ich finde das immer, also in mir stellt sich halt immer die Frage, ob diese Gleichheit oder dieser Drang nach Gleichstellung, ob der dann eigentlich auch im Privaten weitergeht oder ob das tatsächlich nur eine öffentliche und eine politische irgendwie Debatte ist. Weil ich frage mich halt ob sich die Frauen an der Stelle halt vielleicht ihrer Macht oder ihrer Wirkung ja auch irgendwie zu Hause vielleicht gar nicht bewusst sind oder ob das da dann tatsächlich irgendwie was ist, was man halt dann an der Haustür irgendwie abgibt und sagt, okay, ne, das irgendwie hat jetzt hier nichts zu suchen, weil man ja auch irgendwie, finde ich zumindest, ja ganz oft auch hört, also irgendwie, dass viele aus Familien kommen, wo halt diese auch diese Wertschätzung der Frau irgendwie jetzt nicht so wirklich vorhanden ist. Und auch wenn es dann um die Kinder geht, dann ja, die Jungs können was studieren und die Frau soll sich irgendwie vielleicht was anderes suchen.
Ja. Also auch eher die Sorge vor der Schaufensterpolitik, als dass es tatsächlich ernsthaft um Gleichberechtigung geht.
Ja, genau.
Herr Leibold, danke schön für Ihren Einwurf hier in der Sendung. Ich begrüße am Telefon Frau Tharden. Schönen guten Tag, Frau Tharden.
Ja, guten Tag. Wie es vielleicht auf Ihrem Bildschirm schon steht, ich bin irgendwie gegen die Quote.
Sie sind irgendwie gegen die Quote.
Nicht nur irgendwie, also auch sehr konkret.
Warum?
Ja, also ich habe lange gearbeitet und auch früher in der Systemprogrammierung in den 80er Jahren in Hamburg. Und da war ich sogar Frauenbeauftragte gewesen, der ÖTV damals. Mhm. Und ich habe mich dafür die Schreibkräfte eingesetzt. Und da haben wir auch einen Frauenfragebogen entwickelt. Da ging es zum Beispiel darum, ob die sich, also die beste Frage fand ich jetzt noch persönlich, an die ich mich auch noch sehr gut erinnere, weil die von mir kommt. Aber ich fand sie auch sehr gut. Und ob die Frauen in der als Schreibkräfte sich gerecht bewertet fühlen in ihrer Arbeit und auch gerecht bezahlt, ne? Gerecht wohlgemerkt. Ja. Und da kam dann letzten Endes raus, dass sie es eben nicht taten. Und viele waren also wirklich nach Tarif eben auch angestellt, das waren Verwaltungsangestellte. Und dann konnte man da tatsächlich über die Tätigkeitsmerkmale etwas machen, dass die dann wirklich höher gruppiert wurden. Das, finde ich, hat Sinn gemacht. Also zu meiner Tätigkeit halt eben, also ich war ja in einem Männerberuf tätig, war Systemprogrammiererin. Und die wenigen Frauen, also meine Chefin war eine Frau. Und nachher wurden so Ende der 80er Jahre ein paar mehr Frauen eingestellt. Und ich habe teilweise, weil dann auch die Bundesländer ja zusammengeführt wurden, dann bei 1989 die Wiedervereinigung, da war ich die Einzige, die so 7 Tage durchgearbeitet hat. Ich habe das gern gemacht, weil ich meine Arbeit toll und spannend fand. Aber die meisten anderen Kolleginnen, die waren einfach nicht bereit. Ne? So, die meinten dann eben auch so, na, Sauna und Mädelstag und was es dann eben so alles gibt. Die waren einfach nicht so leistungsbereit. Die hatten schlicht keinen Bock. Und der eine Herr, der anrief, war ein älterer Herr, so vor, was weiß ich, so, ich glaube, das war so vor 4 Gesprächen ungefähr, der meinte ja auch zu seiner Frau, dass die meinte, nur einer in der Familie reicht halt eben mit der Arbeit. Ich sehe ja, was die das für Zeit kostet. Und wenn ich dann daran denke, an dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Thüringen, wo es um diese Listenklage darum geht, es mit Parteien im ländlichen Bereich, also weil ich weiß, ist es eh schwer, halt eben überhaupt da Frauen zu finden. Aber viele haben auch wirklich keine Lust und sind eben nicht bereit, sich sozusagen an der Basis der Partei den Arsch aufzureißen, um dann irgendwann auch mal auf eine Liste zu kommen. Die haben an, setzen einfach andere Prioritäten.
Ja, das sind Ihre Erfahrungen? Also tatsächlich, ich glaube, Frau Lohaus wollte jetzt gerade reagieren.
Ja, genau, ich wollte gerade reagieren. Weil ich finde das sehr interessant, weil natürlich Quoten immer so ein Schlagwort sind und da viele Sachen durcheinander laufen. Thüringen mit ihrer Erfahrung damals und Quotenforderung und so weiter. Die eine Sache ist ja, dass wir eben, Sie haben gesagt 1980, war das richtig?
Ja, so 1984 bis Ende 84. 80er, Anfang 90er.
Genau, das ist ja schon eine ganze Weile her und wir haben mittlerweile sehr, sehr, sehr viel mehr hochqualifizierte Frauen als damals. Die eben, ne, und die leistungsbereit sind und so weiter. Also da hat sich definitiv was verändert. Dann ist die Frage jetzt die subjektive, also ich glaube, was Sie wahrscheinlich gestört hat, war, dass die höher bezahlt werden wollten und Sie das ungerecht fanden. Das kann ich nicht beurteilen. Das finde ich halt auch tatsächlich nicht viel mit Quoten zu tun. Und dann haben wir diese Frage in Thüringen, wo es ja ganz explizit um ein Teilparitätsgesetz für Landesparlamente geht, wo es eigentlich um sehr wenige Frauen geht, die da leistungsbereit sein müssen, die tatsächlich jede Partei findet. Also wir reden ja von pro Partei vielleicht 10, 20 oder noch weniger Frauen, die aufgestellt werden müssen, je nachdem, welche Anteile die dann auch haben. Und da können die Parteien sehr wohl, ne? Wir reden ja hier genau auch noch nicht von der kommunalen Ebene, diese leistungsbereiten Frauen finden. Ansonsten finde ich auch wichtig, dass eben Quoten das Vorurteil, dass da so ein bisschen rausspricht, dass eben Personen dann in diese Position kommen, die vielleicht nicht geeignet sind, das ist tatsächlich durch Studien auch mittlerweile widerlegt. Also da eben diese vielen qualifizierten Frauen da sind, heißt das eher, dass mittelmäßige Männer entsprechend dann in den Gremien nicht zum Zug kommen und sich eigentlich das Niveau eher erhöht.
Ich wollte uns ein Wort mal aufgreifen, was bis heute, ich glaube, es ist noch nicht gefallen, aber in dem Zusammenhang passt das vielleicht. Das Schimpfwort Quotenfrau, Quotenossi, Quotenmigrant. Welche Argumentation haben Sie? So möchte sich nie jemand betiteln lassen. Frau Lohaus, wie kann man dem begegnen? Genau mit dem Argument, dass eben tatsächlich ganz andere Qualifikationen zum Zuge kommen?
Genau, also das ist eben ein weit verbreitetes Vorurteil, dass eben dadurch, ja, das stimmt einfach nicht. Also das kann man mittlerweile schon sagen, dass auch da gibt es jetzt nicht wahnsinnig viel zu. Ne? Wie gesagt, wir befinden uns noch relativ am Anfang von diesen Umsetzungen von Quoten. Aber man kann schon sagen, dass die Tendenz dahin geht, dass die Quote sozusagen, also die Frauenquote ist, die einzigen, die davor Angst haben müssen, sagt man so schön, sind eben mittelmäßige Männer. Ne? Also dass quasi die höher qualifizierten Frauen eher zu ihrem Recht kommen, ihr Potenzial sozusagen zu entfalten, als vorher. Also Quoten bauen den Männerüberschuss ab, der ungerechtfertigt ist. So muss man das eher sehen. Und natürlich braucht man dazu aber auch die gut qualifizierten Frauen, aber ich denke, dass wir die mittlerweile eben haben.
Ihre Erfahrungen von damals auf jeden Fall haben sich ja jetzt dann doch vielleicht ein wenig verändert, Frau Thaden.
Naja, ich hätte noch ein anderes Argument. Wenn wir jetzt mal den Bereich der Mediziner betrachten, da haben ja inzwischen enorm viele Frauen aufgeholt, was Studienabschlüsse angeht und so weiter im Medizinbetrieb. Und diese Frauen, wenn die dann in den Beruf gehen, das ist ganz oft so, dass die dann nur so Teilzeitpraxen öffnen. Also ich habe eine Kardiologin, die hat gar nicht immer auf. Ne? Ist eine Fachärztin und so, und die belegt man ja praktisch. Zwei Arbeitsplätze, weil sie halt eben dann da auf Teilzeit irgendwie so geht. Aber das geht halt eben zulasten, weil es ja auch praxismäßig beschränkt ist. Und da haben wir schon irre Nachteile halt eben von, weil halt eben der Frauen im Medizinberuf drängen, aber die halt eben nicht bereit sind, mal eben in Vollzeit zu arbeiten.
Ich höre ja, das stimmt. Das, wenn ich das so was sagen darf, das stimmt tatsächlich, dass das sowas passieren kann. Die Frage ist halt nur, was der Hintergrund
nicht,
ist.
Das ist eine Entscheidung dieser Frauen, tun sie nicht so etwas vom Willen.
Ja, aber vor welchem Hintergrund entsteht nicht diese Entscheidung der Frau? Männer hatten in der Vergangenheit immer eine Frau zu Hause, die sich um alles gekümmert hat, und Frauen haben das nicht. Ärzte hatten in der Vergangenheit die spitzenmäßig qualifizierten Krankenschwestern, die heute Ärztin werden und früher nicht Ärztin werden konnten. Das waren also wunderbare Rahmenbedingungen, unter denen sozusagen früher die männlich dominierte Gesellschaft funktioniert hat. Und heute wird es immer langsam, aber immer gleicher verteilt. Und dann wird auch alles komplexer. Also die Frage ist tatsächlich, ob das so richtig ist, dass Krankenhäuser in der Vergangenheit so funktioniert haben, dass Ärzte rund um die Uhr auf Abruf stehen mussten. Und heute sehen wir, und das wollte ich jetzt, darauf wollte ich hinaus, dass auch die männlichen jungen Ärzte keine Lust mehr haben, ununterbrochen parat zu stehen. Die haben sich ja auch über die Gewerkschaften gemeldet, dass diese Arbeitszeiten so nicht gehen. Das heißt, wir haben es mit einer Mischung aus Gender-Aspekten und Generationen-Aspekten zu tun. Also auch junge Ärzte, männliche Ärzte, wollen nicht mehr so arbeiten, wie das die Ärzte in der Vergangenheit getan haben.
Also da sind wir wieder bei den Aspekten, die im Hintergrund, oder beziehungsweise sollte eigentlich der Vordergrund sein, eine Rolle spielen und ein sehr streitbares Thema. Frau Taden, ich danke für Ihren Anruf. Heute geht es um das Thema mehr Quotenwagen. Und dazu hat uns Denise Wiesner geschrieben: Als junge Mutter empfinde ich es als Druck, dass man als Frau sich politisch, arbeitstechnisch und familiär und in vielen anderen Bereichen erfolgreich zeigen muss. Eine Quote bringt doch noch mal viel mehr Druck, oder? Ich selbst arbeite 32 Stunden in einem Technologiebereich, werde von meiner Firma akzeptiert und gefördert. Auch übernimmt mein Mann mehr als 50% der Kinderaufsicht. Es geht mir gut mit dieser Regelung, aber eben, weil mein Umfeld mir dies auch ermöglicht. Denise Wiesner in ihrer E-Mail. Andy hat uns geschrieben: Solange jeder zweite Mensch eine Frau ist, wäre es eine Selbstverständlichkeit, wenn die gesellschaftlichen Aufgaben zu gleichen Teilen bewältigt werden. Hinzu kommt noch, dass historisch gesehen eine männerdominierte Politik und Wirtschaft immer auf eine menschliche Katastrophe hinauslief. Schrieb uns Andy unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Da können Sie sich beteiligen oder unter 0800 2254 2254. Da hat jetzt Kayomi Frankenberg das Wort. Frau Frankenberg, schönen guten Tag.
Guten Tag, guten Morgen, vielen Dank. Ich bin in einem Alter, in dem jetzt die interessanten Stellen besetzt werden. Und ich wollte zwei, drei Beispiele jetzt aus den letzten Wochen erzählen, die mich völlig entmutigen, was die Behandlung, die ansatzweise Gleichbehandlung von Frauen im Berufsleben angeht. Ein Freund von mir hat sich beworben auf eine Professur. Er hat sich gar keine großen Chancen ausgerechnet, weil er wusste, dass diese Stelle eigentlich an eine Frau gehen sollte. Nun saßen in der Kommission ganz überwiegend Männer und er hat die Stelle bekommen. Eine Professur ist natürlich für 20, 30 Jahre jetzt mit einem Mann besetzt, der entsprechend auch die Studenten prägen wird. Ich freue mich für meinen Freund, der wird das sicher gut machen, aber es zeigt eben, wie wenig da eine Frau ernst genommen worden ist. Ein kleineres Beispiel: Eine Freundin von mir ist im Staatsdienst und ist für den Aufstieg jetzt bewertet und beurteilt worden und hat im Punkt Freundlichkeit und Höflichkeit eine schlechte Bewertung bekommen, die sie sich so nicht erklären konnte, woraufhin sie nachgefragt hat, was denn da nicht in Ordnung sei. Und zur Begründung wurde ihr genannt, dass sie aus gesundheitlichen Gründen einen höhenverstellbaren Schreibtisch beantragt hat, der, als er nach einem halben Jahr immer noch nicht geliefert worden ist, hat sie nachgefragt bei der zuständigen Stelle, wo denn das Stück bliebe. Und dieser Mensch hat sich darüber beschwert, dass sie da so dreist nachgefragt habe nach einem halben Jahr. Und sie hat den Eindruck, naja, wenn ein Mann sich um diese Sache gekümmert hätte, auf diese Weise hätte es sicher geheißen, er sei durchsetzungsstark. Ja, und so gibt es eine ganze Reihe weiterer Beispiele. Und
Sie haben das Gefühl, Frauenquoten werden ausgehebelt eher. Also mit solchen Mitteln eigentlich überhaupt gar nicht umgesetzt.
Die finden gar nicht statt, obwohl es im öffentlichen Dienst beide Beispiele spielen, der ja doch versucht, sich da etwas ernsthafter um die Quote zu bemühen. Vielleicht noch einen Punkt. Ich bin gerne für eine Quote, aber nicht für eine Quote von 30%. Das empfinde ich nahezu als eine Beleidigung, weil es ja doch sagt, na ja, liebe Frauen, ihr macht zwar die Hälfte der Bevölkerung aus, aber ihr dürft maximal zu 30% im Wirtschaftsleben stören.
Frau Lohaus, eine Reaktion von Ihnen?
Ja. Ja, also erstmal zum Letzteren, ich bin auch nicht für eine Quote von 30%. Tatsache ist ja, bei den Aufsichtsräten ist die Quote 30% und das hat eben was mit Aushandlungsprozessen zu tun und mit dem, was möglich ist, ne? Und nicht mit dem, was gewünscht ist, jetzt von meiner Seite zum Beispiel. Was Sie aber ansprechen, was sehr wichtig ist, ist das Thema unbewusste Vorurteile oder unconscious bias auf Englisch. Und zwar eben die sehr, sehr großen, ja, wichtig sind bei der Beurteilung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich auch, aber bei Frauen oder überhaupt werden eben Vorurteile, zum Beispiel genau dieser Freundlichkeitsaspekt, also dass von Frauen immer erwartet wird, freundlich zu sein und dass sich das eigentlich widerspricht mit der Vorstellung von Führungskraft und somit Führungskraft eigentlich immer männlich imaginiert wird. Und das schlägt sich eben genau in solchen Beurteilungen nieder, dass eine Frau einfach ganz anders beurteilt wird als ein Mann, wenn sie dasselbe tut. Das ist tatsächlich auch bewiesen, dass das so ist. Und da können wir eben tatsächlich auch mit Quoten wenig tun, wenn dann letztendlich eben genauso eine Beurteilung schlechter ausfällt. Und aufgrund dessen eben, ne, im Bundesgleichstellungsgesetz heißt es ja immer, bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt. Und dann hat sie eben eine schlechtere Qualifikation und kommt nicht in diese Stelle. Und das zeigt eben auch, wie wichtig so diese harten Quoten sind. Und nicht diese Möglichkeiten da wieder auszuweichen. So. Und es zeigt auch, dass wir nicht nur Quoten brauchen, sondern genau an diesen unbewussten Denkmustern und Denkstrukturen arbeiten müssen, Vorurteile abbauen müssen und dass Frauen in Führung eben einfach auch normal sein können, ohne sich verstellen zu müssen. Ja, es gibt ja diese vielen Seminare dazu und so weiter, dass Frauen sich da verändern sollen. Die halte ich alle für ziemlichen Quatsch.
Ja, und wo Frau Lohaus über die unbewussten Mechanismen jetzt schon gesprochen hat, spreche ich vielleicht über die, die gar nicht so unbewusst sind. Denn wir müssen ja auf ganz viele Kategorien achten. Ich habe ja vorhin gesagt, viele Menschen gehen jetzt bald in Ruhestand, ganz besonders viele in höheren Positionen in den nächsten 20 Jahren. Und jetzt muss man natürlich genau das als Chance sehen, Diversität in der Breite und nicht nur bezogen auf Frauen, sondern bezogen auf all diese Merkmale, die wir besprochen haben, umzusetzen. Und jetzt versetzen wir uns mal ganz kurz in die Lage von jemandem, der ein Mann ist und keinen Migrationshintergrund hat und heterosexuell ist und der erlebt, wie Unternehmen sich jetzt um, und auch keine Behinderung hat, der erlebt, wie sich jetzt Unternehmen um Menschen mit Behinderung kümmern, um Frauen kümmern, um Menschen mit Migrationshintergrund kümmern und sogar um Menschen LSBTIQ-Sternchen, also nicht heterosexuelle, kümmern. Und der erlebt jetzt eigentlich, dass sich sein Arbeitsalltag ändert, weil man auf alles achtet und er selber davon gar nichts hat. Und das erzeugt Widerstände, die muss man natürlich auch berücksichtigen. Wir haben bisher noch gar nicht darüber gesprochen, dass es eine Gruppe gibt, die ist nicht die Mehrheit, aber die ist groß und bisher mächtig, die verliert. Es geht nämlich um Konkurrenz bei Karrieren
Ja.
und um
Immer verlangt,
Verteilung.
da würde ich gerne mal nachfragen, wenn Sie sagen, die
Ja.
müssen wir auch beachten. Was heißt dann beachten? Müssen wir sie zu Wort kommen lassen oder müssen wir sie einfach im Kopf haben oder müssen sie zum Zuge kommen?
Ja, das wurde vorhin schon mal angesprochen. Wenn wir sprechen die ganze Zeit von Frauen, dabei müssen wir ja auch über Männer, zum Beispiel in Pflegeberufen, in der ganzen Care-Arbeit und so weiter sprechen. Wir müssen die Perspektive wechseln. Also wir haben immer nur Frauen im Blick oder Menschen mit Migrationshintergrund und. Und Diversity funktioniert nur, wenn man irgendwie alles im Blick hat und bisher völlig aus dem Blick geraten. Und das erlebe ich auch in Unternehmen, selbst in großen internationalen Konzernen, dass selbst die Diversity-Manager, die Leute, die dafür zuständig sind, genau die Gruppe, von der Widerstand ja geradezu erwartbar ist, völlig aus dem Blick haben. Und das muss man natürlich tun, denn diese Widerstände sind vorprogrammiert. Die Widerstände sitzen schon in allen Parlamenten und die Widerstände werden lauter. Nicht mehr, nicht mehr. Das ist vielleicht wichtig zu sagen. Es gibt immer weniger Menschen, die das alte Bild der, was weiß ich, Konrad-Adenauer-Zeit des Deutschlands in der Konrad-Adenauer-Zeit zurückhaben wollen. Aber die werden lauter und die werden offensiver. Und das ist alles dann tendenziell auch sehr bewusst und nicht nur unbewusst, wobei beides natürlich zusammenkommt.
Ich möchte gerne unsere Hörerin Susanne Lier mit ins Boot holen, die, glaube ich, in Richtung Männer durchaus auch eine Idee hat. Frau Lier.
Ja, hallo, Susanne Lier hier. Ich kurz zu meiner Person. Ich bin in einem komplett frauendominierten Beruf tätig. Ich bin Tierärztin. Wir haben im Studiengang über 95% Frauenanteil in der Regel. Wir haben aber trotzdem in Führungspositionen, sprich Praxisleitung, ist immer noch sehr männerdominiert, von früher, als das Studium auch noch sehr männerdominiert war. Und ich sehe das Ganze ein bisschen diffizil, weil wenn man das gerecht machen würde, dann müsste das natürlich in beide Richtungen gelten. Und dann müsste man eigentlich bei uns auch im Angestelltenverhältnis und so weiter anstreben, dass man da vielleicht auch eine 50-50-Quote kriegt. Und ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie man mehr Männer zum Studium oder aber zum Tierarzthelferberuf oder tiermedizinische Fachangestelltenberuf motivieren könnte. Gleichzeitig ärgert es mich tierisch, dass man immer noch sieht, dass die meisten Kliniken und Praxen männlich geführt sind, weil es offensichtlich dann doch viele Frauen davor abschreckt, das zu tun. Hm. Ich bin seit 3,5 Jahren Mitinhaberin einer Tierarztpraxis. Ich bin seit 1,5 Jahren alleinerziehend. Es ist ein unglaublicher Kampf, eine Firma zu besitzen und 2 Kinder großzuziehen, gerade jetzt auch im letzten halben Jahr mit Betreuungsengpässen und so weiter. Und ich denke, es ist einfach, man sollte einfach ein generelles Thema von Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle machen. Denn auch ein Mann, der sagt, er möchte eine Führungsposition haben, möchte seine Kinder sehen. Aber im Moment ist es natürlich in erster Linie ein Frauenproblem. Ja, ist es einfach noch. Aber es ist, ich denke, wir bremsen uns da gegenseitig aus. Ich bin nicht so die Riesenfeministin. Ich kämpfe dafür, was ich machen will. Aber ich habe einige Opfer bringen müssen. Und das wollte ich einfach nur mal von mir geben.
Frau Lier, guter Beitrag, sehr, also ich will ja nicht bewerten, nein, interessanter Beitrag, Frau Lier. Dankeschön dafür, für diesen auch mal Perspektivwechsel, der ja eben gerade auch von Herrn Elmar Fayalani angeregt wurde. In unserer Sendung geht es um die Frage mehr Quotenwagen. Und ich begrüße jetzt am Telefon Martin Struck. Schönen guten Tag, Herr Struck.
Hallo, guten Tag in die Runde. Ich möchte mich kurz fassen und so ein paar Dinge ansprechen, die mir trotzdem auch wichtig wären, in Bezug auf jetzt nicht Menschen nur, sondern auch eine Quote, die vielleicht den ÖPNV zum Beispiel betrifft, dass man sagt, wie verhält es sich mit den Dingen? Ja, wir sprechen auch von Künstlern, die in Not sind oftmals. Wie wäre es mit der Quote innerhalb der Behörden? Ich denke an die Polizei und den Frauenanteil an Polizistinnen innerhalb der Struktur der Polizei. Und auch die Bundeswehr ist ja gerade ein großes Thema. Wer sieht sich wie repräsentiert? Auch die Kinder in der Gesellschaft. Zebrastreifen, wie gesagt, ÖPNV. Wie verhält es sich mit den Parkflächen? Also es gibt viele Überlegungen, die eigentlich auch jetzt, weil Sie sagten, Sie hätten den Knoten in der Zunge, auch vielleicht einen Rückschritt nicht unbedingt unmöglich macht wieder. Ja, dass man also sagt, man führt erstmal eine Quote ein und rudert dann wieder zurück. Also das Zurückrudern ist sowieso vielleicht eigentlich immer wieder nochmal wichtig. Ne? Also das soll es eigentlich auch schon gewesen sein.
Dankeschön für Ihren Anruf. Also viele Quoten, das ist ja vielleicht nochmal ganz interessant, Frau Lohaus. Also dieses Gegeneinander von so vielen oder vielleicht auch Miteinander von so vielen Aspekten, was Quote vielleicht mit sich bringt.
Es bringt wahnsinnig viele Aspekte mit sich. Ein Aspekt, den ich da einwerfen würde, ist zum Beispiel das Thema Gender Budgeting. Also ne, wie werden Gelder verteilt? Weil das würde ja eben auch für Dinge, wie werden Dinge genutzt, von wem, ne, wie wird wäre da ein wichtiges Thema. Also Gender Budgeting, das bedeutet eben, dass bei der Vergabe von öffentlichen Mitteln genau darauf geguckt ist, wem kommt das zugute, wie viele Frauen oder Männer, ne, in Bezug auf Gender. Und das finde ich zum Beispiel eine sehr sinnvolle Idee und Mittel, die leider eben viel zu wenig eingesetzt wird. Also wir hatten die Debatte ja zum Beispiel auch in der Corona-Zeit und so weiter. Das fällt mir dazu noch ein.
Ich begrüße
dem, was wir noch quotieren könnten.
Unseren Hörer Michael Damm am Telefon. Herr Damm.
Guten Morgen. Hallo.
Guten Morgen.
Ich freue mich über die rege Diskussion und höre gespannt zu. Wollte mit Ihnen noch mal ein Thema teilen, was mich immer beschäftigt, wenn ich darüber nachdenke, mit Kollegen spreche. Grundsätzlich bin ich selbstverständlich, und das sollte jeder sein, gegen jede Form von Benachteiligung, egal ob jetzt Hautfarbe, Geschlecht oder körperliche Einschränkung. Das vielleicht zur grundsätzlichen Einordnung meiner Person. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob die Quote nicht irgendwie ein Holzweg ist. Warum? Wir reden jetzt ganz oft über Führungskräfte und da bin ich auch dabei, wie gesagt. Ich frage mich nur, wie die Vorrednerin auch schon das gesagt hatte, wo ziehen wir denn dann die Grenze? Mhm. Also wird es dann für alle Berufe oder sagen wir vielleicht jetzt mal ketzerisch gesagt nur die schönen Berufe oder nur die erstrebenswerten oder machen wir dann eben 50% zu Kindergärtnern, 50% Frauen dann auch bitte in den Tagebau und in den Bergbau, solange es den noch gibt, oder machen wir es wirklich nur für Vorstandskräfte? Ja. Da habe ich so ein bisschen mein Thema, das meine ich ganz, ganz ernst, ne, weil ich wirklich...
Ich würde dieses Lösung Thema kämpfe. Gerne noch kurz an Herrn Elmar Fa'alani weitergeben. Herr Elmar Fa'alani.
Absolut. Also die Herausforderung ist, darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben, was keine Lösung am Ende anbietet, sondern nur die Probleme aufreißt. Das Grundproblem ist, dass wir aus einer jahrhundertealten Herrschaftsstruktur uns gerade herausbewegen. Und so eine Herrschaftsstruktur, da haben wir jetzt oft drüber gesprochen, wo bestimmte Personenkategorien oben waren und andere unten. Und dementsprechend wurde alles aufgebaut, zum Beispiel Karriereverläufe, ne, dass man sich überhaupt nicht um die Familie kümmern muss, um Karriere zu machen und vieles mehr. Und das musste aufgebrochen werden. Das ist eine Herausforderung für den Staat, für jede Organisation und sogar für die Familie, also die Aufteilung von bestimmten Aufgaben zwischen Vätern und Müttern. Das ist unfassbar anstrengend. Und wenn wir jetzt von strukturellen Herrschaftsverhältnissen, die Jahrhunderte alt sind, die unsere Kultur geprägt haben, sprechen, dann heißt das, dass das auf keinen Fall durch eine Quote gelöst werden kann. Eine Quote ist ein Instrument, was meiner Meinung nach relativ am Ende eines langen Gleichstellungsprozesses steht. Deswegen bezogen auf Frauen sind wir da weit genug, dass man das machen könnte, bezogen auf die anderen Merkmale leider noch nicht. Und deshalb ist die einzige Lösung, die ich anbieten kann, anzuerkennen, dass es nicht ohne Streit geht. Das heißt, wir werden eine lange Phase uns darüber streiten, wie man das macht und sogar darüber streiten, was wir alles mit einbeziehen, wo wir Grenzen ziehen. Die kann man nicht systematisch am Schreibtisch ziehen, diese Grenzen. Das heißt, das ist etwas, was in so einer Demokratie ja auch ganz gut verhandelt werden kann, ausgehandelt werden kann. Und das ist ganz sicher ein jahrzehntelanger Prozess, will man ein jahrhundertelanges Erbe irgendwie auflösen.
Herr Damm, ich glaube, Sie haben Herrn Elmar Fa'alani zu so etwas wie einem Schlusswort animiert. Ich danke Ihnen dafür und möchte vielleicht noch Frau Lohaus die Möglichkeit geben, mit welchen Gedanken gehen Sie aus dieser Sendung?
Der letzte Gedanke, den ich gerade hatte, war 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ne? Also seit 100 Jahren, über 100 Jahren haben Frauen das Wahlrecht. Wir haben immer noch keine Parität in der Politik. Und ja, ich glaube, Komplexität ist tatsächlich das Thema, also das auch hier in der Sendung sich durchgezogen hat, dass eben Quoten vielleicht nicht so einfach sind, wie sie erscheinen und dass wir viel mehr tun müssen, um eben tatsächlich mehr Vielfalt in der Gesellschaft zu erreichen.
Ich danke ganz herzlich. Ich danke für diese Diskussion, bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die vielleicht auch nicht zum Zuge gekommen sind, bei allen, die uns E-Mails geschrieben haben, die vielleicht auch nicht verlesen worden sind. Bei mir liegen nämlich noch einige. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Publizistin Stefanie Lohaus und bei Aladin Elmar Fa'alani, ebenfalls Publizist und an der Uni tätig. Danke für ihr hier dabei sein.